Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Hallo und willkommen bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Wie es die Einrichtung unseres kleinen Podcast-Wohnzimmers verraten lässt, neigen wir uns langsam dem Jahresende zu. Der vierte Advent liegt hinter uns und somit kommen wir auch mit Folge 24 zu unserer klassischen Jahresresümee und Weihnachtsfolge. Dafür habe ich mir quasi überlegt, wem könnte ich mir einladen, wer könnte unser Engelchen hinter dem Türchen des Adventskalenders sein und was für ein Zufall, die 24. Folge passt zu unserer zum Weihnachtsthema. Und ich freue mich sehr, dass er spontan zugesagt hat. Ich habe ihm wahrscheinlich nicht wirklich eine Wahl gelassen, weil es war Alkohol im Spiel und er hat direkt seinen Kalender gezückt und ist tatsächlich trotz miesestem Wetter heute hier. Ich freue mich sehr, dass Folge 24 von eurem Lieblingspodcast gestaltet wird mit Dr. Jürgen Ronthaler. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
Hallo Georg, ich freue mich auch.
Am Anfang erstmal, wir prosten uns zu.
Wir prosten uns zu und ja, wir prosten den Zuhörern zu.
Genau. Ach, sehr schön. Jürgen, das ist ja sozusagen das erste Mal, dass wir uns in so einem anderen Setting hier sehen, sonst immer in Auswahlkommission oder Gremiensitzung oder ähnlichem.
Oder Moderation vom Dies Academicus.
Ja, oder Moderation vom Dies Academicus, genau, wo man dann spontan einspringen darf. Du hast gesagt, du hast schon Podcast-Erfahrung, hast schon ein paar selber auch gemacht für das ZLS, wo du auch...
Nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin nur schon von dem einen oder der einen oder anderen mal interviewt worden. Ich habe selber keine gemacht.
Und jetzt kommen wir mal, bevor wir hier auch tatsächlich in Medias Res gehen, nochmal zu dir als Person. Du bist Vorstand des Zentrums oder wie heißt es?
Direktor des Zentrums für Lehrerbildung und für Lehrerinnenbildung und Schulforschung.
Gut, für diejenigen, die das nicht wissen, was ist das ZLS?
Das ZLS ist eine übergreifende oder Querstruktur oder querliegende Einrichtung für die Lehrerbildung, wo verschiedene Aspekte, die eben nicht zu den Fächern gehören, die nicht zu den Didaktiken gehören und nicht zu der Erziehungswissenschaft gehören, organisiert werden, wo aber auch Teile des Lehramtsstudiums für alle Studierenden gelehrt werden, wie zum Beispiel Sprecherziehung, das Modul KSK oder ganz neu das Modul, das die LAPO voriges Jahr sozusagen als Pflichtmodul eingeführt hat, politische und Medienbildung. Die lernen wir direkt und ansonsten die querliegenden Aufgaben sind sowas wie Praktika, die wir organisieren.
Aber ein Chef von einem relativ großen Haufen, oder? Das ist ja sehr, sehr groß.
Es ist relativ groß. Wir haben also neben diesen Queraufgaben haben wir auch noch die Ausbildung von Seiteneinsteigern und Berufsqualifizierung von Lehrkräften, die schon an der Schule arbeiten. Und insgesamt haben wir vielleicht so in den letzten Jahren zwischen 150 und 180 Mitarbeiter gehabt, wenn ich die Köpfe zähle.
Und von Hause aus bist du aber nicht Direktor gewesen, sondern du bist Anglist eigentlich.
So ist es. Ich bin Anglist und dass ich überhaupt zu diesem Posten gekommen bin, hängt mit der Leitungsstruktur des Zentrums zusammen. Auf der einen Seite ist das ja eine, sagen wir mal, zentrale Einrichtung der Uni, also nicht sagen wir mal, sondern es ist eine. Und auf der anderen Seite ist es aber auch durch ein Wahlgremium geleitete Einrichtung gewesen. Und zwar durch einen Vorstand, der die drei Säulen der Lehrerbildung, also Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften repräsentiert. Und jede dieser Einrichtung wählt einen Vorstand und einen Vorstandsposten und die drei plus ein Studierendenvertreter sind dann der Vorstand und der Geschäftsführer natürlich. Und ich bin der Fachvorstand sozusagen. Ich bin als Fachvorstand gewählt und habe dann vor etlichen Jahren von meinen Kolleginnen, die vor mir da war, diesen geschäftsführenden Direktorenposten übernommen in dem normalen Turnus von einem Jahr und habe aber nach einem Jahr gefunden, dass man dann noch nicht richtig drin ist, aber schon zu viel weiß, als dass man dann wieder gehen sollte und es jemand anders geben sollte. Und habe dann mit meinen Kolleginnen vereinbart, dass ich einfach noch weiter der geschäftsführende Direktor bleibe. Und das bin ich dann geblieben.
Aber damals war das ZLS auch noch kleiner, oder?
Es war noch kleiner, aber es begann schon zu wachsen. Und das war aber sehr einvernehmlich. Ich habe denen das jetzt nicht weggenommen. Es waren beides Professorinnen und die waren froh, dass sie sich wieder Forschungsaufgaben stärker zuwenden konnten. Naja, und so bin ich einfach geschäftsführender Direktor geblieben. Und irgendwann haben wir dann mal geklärt, dass das kein Job ist, den man nebenbei machen kann. Ich habe dann ja immer noch vier Kurse an der Anglistik gelehrt, dann später mit ein bisschen Abminderung. Aber irgendwann war klar, das ist kein Job mehr, den man einfach nebenbei macht und sonst noch die wissenschaftlichen Aufgaben erfüllt. Und da hat die Uni mich angestellt als Direktor, also sozusagen eingesetzt. Ja. Das Rektorat kann ja die zentralen Einrichtungen durch ein Einsetzen bestimmen. Und ich bin aber noch mit einem Viertel meiner Stelle in der Anglistik. Also ich bin jetzt sozusagen so eine Brückenkonstruktion.
Damit du auch so den Bezug noch zur Fachwissenschaft hast.
Ja, das halte ich für ganz wichtig.
Okay, wir starten mal mit unserer ersten Kategorie für Gäste, die man nicht so gut kennt. Überlegt sich die Redaktion immer einen kleinen Icebreaker, damit das Gespräch auch in Gang kommt. Ich muss mich immer entschuldigen, weil ich nicht weiß, was der Icebreaker ist, was passiert. Und ich habe jetzt hier quasi einen Icebreaker auf meiner Runde.
Ich wappne mich schon mal hier, ne?
Ja, trink einen Schluck Prosecco. Genau, übrigens, das Getränk zur Sendung ist heute Prosecco auf Wunsch von Jürgen Ronthaler. Sehr, sehr lecker. Und ich wiederhole nochmal, liebe Gourmetage, ihr könntet anfangen, uns zu sponsern. Würde sich definitiv lohnen. Lieber Jürgen, der Icebreaker ist Nummer 1. Summe oder Pfeife den Refrain deines Lieblingsweihnachtsliedes?
Langt das?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß noch, jetzt muss ich lösen, muss die Redaktion lösen. Klang wie Last Christmas.
Das war's auch.
Ach, sehr schön.
Ich habe betont, was Einfaches genommen.
Ja, das ist wunderbar. Wir haben es heute auch schon 5 oder 7 Mal gehört.
Ja.
Welche Weihnachtstradition darf auch in diesem Jahr während der Feiertage nicht für dich fehlen?
Weihnachtsmarktbesuche mit Glühwein.
Oh, ja, wieder beim Winzer.
Beim Winzer, wie immer. Genau, wir wollen aber keine Werbung machen, wir sagen nicht welcher. Man könnte sagen, es war der Sieger der diesjährigen Umfrage. Aber das gehört dazu, Plätzchen backen. Also das ist nach den Rezepten meiner Großmutter.
Bist du so richtig, also Charlotte Bauer vom letzten Jahr, die ist ja so eine fanatische Bäckerin, so richtig so akkordmäßig und so, bist du da auch so, dass du immer verschiedenste, 10 verschiedene Sorten oder sowas?
Ja, ich bin also kein fanatischer Bäcker, aber die Weihnachtsbäckerei, die nehmen wir schon, also meine Mutter und ich, sehr ernst und meine Mutter ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter, sodass ich da viel übernehmen muss, aber ich glaube, wir haben so ungefähr 12 Sorten haben wir gebacken.
Oh Gott. Okay, fantastisch. Also Weihnachtsmarkt und Plätzchen, sonst noch Tradition?
Ja, meine engsten Freunde und ich haben seit, glaube ich, 30 Jahren die Tradition eines Weihnachtsessens, wo wir uns dann immer rundherum bei uns treffen und eine Gans oder auch 2 braten, je nachdem, wie viel wir sind. Und auch das ist eine wichtige Institution.
Aber ist das quasi während der Feiertage oder vorher?
Macht ihr vorher, das? Jetzt, vorher. In der Vorweihnachtszeit.
In der Vorweihnachtszeit, ah, verstehe. Und zu Weihnachten gibt es dann aber nochmal Gans?
Ja,
oder?
Weihnachten gibt es dann nochmal Gans.
Und wie ist es bei dir Heiligabend? Das ist ja immer so eine Diskussion, ich habe das neulich erst wieder gehabt. Mein Ex-Freund muss jetzt extra nämlich Federvieh machen, weil sein jetziger Partner will unbedingt Braten haben zu Heiligabend.
Also ich kenne das nicht. Aus meiner Sicht nur Go. Ich komme aus Thüringen.
Ja.
Und in meiner thüringischen Heimat war ganz klar, am Heiligabend haben die Leute, meine Großeltern und so, noch gearbeitet. Also insofern war da für ganz wenig Raum. Also da war auch finanziell für ganz wenig Raum, glaube ich. Wir essen, wie die meisten, glaube ich, in diesen Gegenden, Kartoffelsalat, Wiener Würstchen und Bratwürste. In Thüringen haben wir Bratwürste gegessen, ne? Jetzt wechseln wir immer mal. Vorher gehen wir in die Kirche, also ich bin nicht religiös, aber der Besuch der Kirche zu Weihnachten mit dem Grimmspiel gehört auch zu
so
den
typischer, so ein typischer Feiertagschrist, ja.
Ja, absolut. Also nicht absolut, ich gehe schon auch sonst ab und zu mal in die Kirche aus Gründen der Musik oder der Architektur, aber am Heiligabend, das finde ich immer sehr... Ich finde, das gehört dazu.
Aber bist du dann zu Hause, also in Thüringen oder hier in Leipzig?
Nee, ich bin jetzt hier in Leipzig. Früher waren wir in Thüringen mit meinen Großeltern, aber seitdem die gestorben sind, bin ich in Leipzig und wir machen das mit Freunden.
Und welche Kirche empfiehlst du?
Das wechselt. Also meistens waren wir jetzt, weil Freunde von mir da wohnen, wo wir jetzt immer feiern, in der Kirche in der Ostvorstadt am Neustädter Markt da in der, was sehr, sehr schön ist und die immer proppevoll ist, aber wir waren auch schon in der Michaeliskirche am Nordplatz, die bei mir relativ in der Nähe ist. Dieses Jahr wollen wir mal die Kirche in Probstheida probieren. Mal sehen, ob wir reinkommen.
Klassisch protestantisch.
Ja, ja. Ich würde auch in eine katholische gehen, aber es ist gerade keine bei mir.
Ja, wir haben ja die Probstheigemeinde, deshalb.
Ja, nee, nee.
Architektonisch auch sehr schön.
Ja.
Und sehr queer, wie ich feststellte, weil ich letzte Woche Freitag tatsächlich für den CSD dort war und Gespräche geführt habe. Sehr interessant.
Das freut einen doch bei den Traditionen der katholischen Kirche.
Ja, die werden dieses Jahr oder nein, nächstes Jahr beim CSD Leipzig sogar mitmachen. Also die Propsteigemeinde Leipzig tatsächlich. Die wollen sich da engagieren mit Gottesdienst zum CSD, Fahne hissen und Gespräch und so weiter. Also sie sind
das
sehr
ist gut.
Dritte Frage vom Icebreaker. Beschreibe die kitschigste Weihnachtsdeko, die du besitzt.
Du hast ja eine Gurke hängen.
Ja, in unserem
Team. Ich habe, und das kann man schon, glaube ich, sonst nicht, aber in dem Kontext als Kitsch bezeichnen, ich habe eine Glaskugel, die die Queen repräsentiert.
Also ich finde das hier kein Kitsch, ich finde das ist natürlich in Memoriam von
ja, der. Ja, das schon, aber ich hatte sie voriges Jahr schon und ja. Ich finde sie schon ein bisschen kitschig, aber es ist schön.
Für die ZuhörerInnen, die das jetzt nicht sehen können, schauen sie bei YouTube vorbei oder ich beschreibe es Ihnen kurz. Wir haben bei uns in unserem Beratungsraum ja auch schon traditionell immer einen eigenen Weihnachtsbaum, den wir auch gemeinsam als Team dekorieren und unter einer gewissen Einschränkungen, also ich habe festgelegt irgendwann, dass die Spitze und die lila Kugeln, die sind von mir, müssen ja auch ins Ambiente passen, durften dann alle sozusagen auch Kugeln, Gegenstände sozusagen mitbringen. Das führt eben dazu, dass wir zum Beispiel eine Spreewaldgurke haben, zum Beispiel einen aus Bügelperlen gefertigten Penis, inklusive Vulva, diverse Pride Flags und sonstige Sachen. Disco-Kugeln haben wir auch, den Grinch haben wir auch und ein Stormtrooper hängt auch irgendwo. Also unser Weihnachtsbaum ist tatsächlich auch sehr divers.
Das kann man so sagen. Obwohl ich den als was? Bügelperlen?
Ja, das sind so hier Bügelperlen, so die kleinen.
Achso, den Penis sehe ich nicht.
Der
den
Penis ist gut natürlich verstanden. Ganz oben.
Ah, oh.
Genau, das ist der Grund, warum bei Spotify, bei traditionell und konventionell, bei der Einstufung bedenklich steht. Seitdem wir über den weiblichen Orgasmus geredet haben, also Spotify ist ein bisschen spießig noch. Okay, sehr schön, Icebreaker haben wir überlebt, ich freue mich. Lieber Jürgen, dann kommen wir tatsächlich in medias res zu dir. Du bist aus Thüringen, woher kommst du genau?
Der Ort heißt Gräfenthal und liegt zwischen Saalfeld und Sonneberg so ziemlich in der Mitte.
Und ist eher klein, so ländlich?
Ist eher klein, ist eine Stadt. Stadtrecht seit Hunderten von Jahren, seit Mittelalter, hat eine Burg über dem Ort, war eine sehr lebendige Stadt, bis die Sperrzone dann reinfiel. Also es ist ungefähr, das Haus meiner Eltern, meiner Großeltern war vielleicht ein Kilometer von der Grenze zur Bundesrepublik, also zu Bayern, Franken, entfernt. Das ist sehr nah dran. Das heißt, es war also bis 89 in der Sperrzone. Das hat dem Leben in der Kleinstadt wirklich auch Abbruch getan. Also ich war ja dann immer nur noch zu Besuch dort, aber man merkte es. Aber noch mehr als die Sperrzone hat dann die Wende der Stadt geschadet, weil praktisch alle Läden, alle Gaststätten, alle Hotels, die es bis dahin noch gab, nicht mehr da sind. Sodass, wenn wir jetzt dahin fahren, müssen wir irgendwo außerhalb der Stadt übernachten. Wir haben noch Verwandte dort, aber wir sind lieber unabhängig. Ja, so eine sehr schöne kleine Stadt, aber...
Aber wie lange hast du dort gelebt?
3 Jahre.
Und dann seid ihr wohin?
Nach Leipzig.
Nach Leipzig. Und dann hast du hier auch studiert?
Ich habe hier auch studiert, ja. Und ich war ja in der Schule, habe hier studiert.
Und warum? Also hast du dann auch Anglistik? Also ich meine, ich verrate jetzt nicht dein Alter, aber...
Du kannst mein Alter ruhig verraten, ich bin 67. Mein Vater war Porzellanformer, das ist der Ort, wo wir herkommen, ist also ein Zentrum der thüringischen Porzellanindustrie und ist dann aber vom Sportverein ausgesucht worden, um auf die DHFK zu gehen, also zunächst auf diesen Vorbereitungsdienst, Deutsche Hochschule für Körperkultur, eine der wunderbaren Einrichtungen der DDR für die Erfolge, positiv wie negativ, Sporthochschule, meiner persönlichen Meinung nach besser als Köln, aber das sieht man natürlich nach der Wende anders.
Wir sind grundsätzlich immer besser als alle anderen
Städte. Richtig. Und er kam halt hierher, zunächst auf diese Arbeiter- und Bauernfakultät, die Lücke zwischen Berufsabschluss und Studium gefüllt hat, sodass praktisch eine Abituräquivalenz da war und hat dann hier Sportlehrer studiert und ist dann Volleyballtrainer geworden. Ja, und meine Mutter war im Büro dann an der Porzellanfabrik, ja, also meine Familie war in der Porzellanfabrik und ist dann auch hierher gezogen zu ihm und sie hatten aber nur ein Zimmer, wie das eben damals so war. So bin ich also die ersten 3 Jahre bei meinen Großeltern aufgewachsen, da in Thüringen, was mich, glaube ich, sehr geprägt hat in vielerlei Hinsicht und bin dann hierher gezogen.
Und sozusagen, dein Vater ist also dann Lehrer geworden, Sportlehrer geworden?
Nein, der ist nur erst für relativ kurze Zeit an die Schule gegangen, dann ist er Volleyballtrainer geworden, also erst Volleyballspieler, dann Volleyballtrainer geworden, hat die Frauenmannschaft des SCDHFK, also der Sportclub ist ja unabhängig und existiert immer noch, trainiert, dann als die zum Sportclub Leipzig wechselten, in die Lepley-Straße hier um die Ecke, ist er damit hingegangen und dann ist er an die DHFK zurückgegangen als Lehrkraft für Volleyball.
Und hat sich die Liebe zum Volleyball vererbt? Bist du auch ein leidenschaftlicher
Volleyball? Ich bin entsetzlich unsportlich.
Ach, ich wüsste, warum wir uns so sympathisch sind. Darauf noch ein Schlückchen.
Wahrscheinlich, weil mein Vater so sportbegeistert war und alle seine Freunde auch. Bin ich es nicht.
Also hast du jetzt auch nicht quasi Fußball geguckt gerade? Gott sei Dank. Müssen wir also nicht über Fußball
reden? Ich habe aber immerhin mitgekriegt, dass wir in der Vorrunde rausgeflogen sind und dass Argentinien gewonnen hat.
Ich glaube, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hat man irgendwie gesagt, dass Argentinien gewonnen hat. Genau. Die politischen Diskurs um die WM in Katar, das hat man natürlich auch mitbekommen.
Ja, okay. Das ließ sich schwer vermeiden.
Aber sozusagen von der Prägung her, sozusagen deine Eltern in der Porzellanmanufaktur, beziehungsweise dann eher in die Sportrichtung, Sportstudium und so weiter. Wie ist dann der kleine Jürgen dazu gekommen, Anglistik zu studieren? Ich meine, Klischee, aber sozusagen in der DDR hat man, also da kenne ich jetzt nicht so viele, die Anglistik
studieren. Man konnte in der DDR nicht Anglistik studieren, außer, glaube ich, 10 Leute in Berlin.
Ja.
Leipzig hatte das irgendwann in den späten 60ern eingestellt, aber irgendeine Hochschulreform, glaube 69, 68, 69 hatten sie das abgeschafft und es gab nur noch Englischlehrer. Und ich bin nicht wirklich unsportlich, aber ich habe im Kopf diese Unsportlichkeit. Und das kam nicht in Frage. Dann habe ich überlegt, sowas zu machen wie Journalistik oder Philosophie. Und ich bin bis heute dankbar, dass ich es nicht gemacht habe.
Grüße gehen raus an alle, die Journalismus und Philosophie studieren. Ich bewundere euch sehr.
Ich auch. Ich bewundere sie sehr, aber ich persönlich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. So rum. Ich war ein relativ kluges, aber auch relativ faules Kind. Und als solches war ich nie irgendwie an der Spitze der Bewegung, was so, ne, die Einserkandidaten waren. Ich war immer so im guten Einser, Mittel-, Zweier-Bereich, also guten Einser- bis Zweier-Bereich. Das war schon okay. Mehr musste nicht sein. Was bedeutete, dass ich dann in der DDR auch nicht ausgesucht wurde für die EOS, wie das damals hieß.
Also erweiterte Oberschule?
Erweiterte Oberschule, diesen Gymnasialzweig. Und mir dann irgendwas anders suchen musste, mit dem ich eine Studierfähigkeit erlangte. Und das war Berufsausbildung mit Abitur. Also ich habe einen Beruf gelernt, bevor du mich fragst, Instandhaltungsmechaniker. Das ist sowas wie Reparaturschlosser mit einem fancy name. Und
Jürgen, kannst du das heute noch? Kannst du was reparieren?
Ich sag's dir gleich. Ich erzähle jetzt einmal den Bogen zu Ende, dann sage ich dir, was ich noch kann. Auf diesen Beruf drauf's Abitur. Es hat 3 Jahre gedauert und hat ja die volle Studienfähigkeit für alle Berufe gegeben. Und in dieser Ausbildung hatte ich das Glück, dass die Englischgruppe geteilt wurde. Und zwar in Leute, die besser Englisch konnten und Leute, die weniger gut Englisch konnten.
Das heißt, für uns nochmal kurz zu rekapitulieren, du hast während deiner Ausbildung zum fancy Mechaniker Englisch gehabt.
Genau, ne, es war eine Berufsausbildung mit Abitur, also mit dem vollen Abiturprogramm.
Genau, und dann hast du quasi Schulenglisch.
Also Kunst hatte ich nicht, aber ansonsten,
ja. Aber du hattest quasi da Schulenglisch.
Ich hatte ab der 7. Klasse Schulenglisch und habe dann natürlich bis zur 13. Klasse in unserem Falle weiter Englisch gemacht, wie heute auch am Gymnasium. Und wir hatten das Glück, dass die Unterschiede so groß waren, dass die Gruppe geteilt haben für Englisch. Und da gab es halt Leute, die waren schon weiter und Leute, die waren nicht so weit. Und ich war auf der Grenzlinie. Und sie haben mich dann auch auf mein Bitten hinein in die fortgeschrittenen Gruppe genommen.
Okay.
Und dann hatte ich übrigens bei dem wunderbaren Leipziger Werk BBG, Bodenbearbeitungsgeräte, die alte Sackindustrie in der Karl-Heine-Straße, das riesige Sackwerk, was Pflüge hergestellt hat, dessen Berufsschule im Mückenschlösschen war ich. Und auf meine Bitten hin haben sie mich in die bessere Gruppe genommen. Und dann hatte ich 3 Jahre lang mit 7 Leuten Englischunterricht. Das waren Privatschulbedingungen. Und eine sehr gute Englischlehrerin, der ich bis heute dankbar bin. Und eine sehr gute Deutschlehrerin. Und dann habe ich, als ich überlegt habe, was ich mache, mich für den Lehrerberuf Englisch-Deutsch entschieden. Und das habe ich dann gemacht.
Okay, aber sozusagen dann hast du auch in Leipzig studiert?
Ja. Das wiederum kam daher, dass meine Eltern zwar einigermaßen gut verdienen, meine Mutter war noch Sekretärin, mein Vater war, wie gesagt, an der Hochschule, aber nicht genug, um jetzt mein Leben anderswo so günstig finanzieren zu können. Wir hatten eine relativ große Wohnung, also bin ich zu Hause geblieben und habe in Leipzig studiert. Und ja.
Wie lange hat das Studium damals gedauert?
4 Jahre.
4 Jahre.
Inklusive Praktika. Ich war also nach 4 Jahren ein völlig fertiger Lehrer.
Und dann bist du direkt an die Schule?
Nee, ich bin gar nicht an die Schule. Man hat mich sozusagen für ein Forschungsstudium weggefangen und ich habe dann zu Shakespeare promoviert.
Zu Shakespeare?
Direkt im Anschluss an mein Studium.
Wie war das damals? Viele unserer Zuhörerinnen sind ja wahrscheinlich oder sind sehr sicher sozusagen in einem Alter, wo das ohnehin schon merkwürdig klingt, so sozusagen Ausbildung mit Abitur, konnte mir das nicht alle aussuchen.
Aber eine duale Ausbildung gibt es ja immer noch.
Genau, duale Ausbildung gibt es noch, das ist vielleicht ähnlich vergleichbar. Aber konntest du während deines Studiums auch mal nach Großbritannien reisen oder war das immer nur quasi in Leipzig und anschauen, was dann passiert ist?
Die Möglichkeit gab es nicht. Also die gab es dann später schon für ausgewählte Studierende, in den 80ern war es dann möglich, aber ich habe zwischen 76 und 80 studiert, da gab es sowas nicht, das war undenkbar. Es gab aber relativ viele Menschen mit einem nativen englischen oder amerikanischen oder was auch immer britischen Hintergrund, also englischsprachigen Hintergrund, und die wurden von der damaligen Sektion TAS, Theoretische und Angewandte Sprachwissenschaften, angeheuert, mit uns in eine Art Sprachlager zu fahren, wo wir dann eine Woche oder etwas mehr als eine Woche auf der Leuchtenburg so eine Art Englischsprachigkeit geprobt haben.
Ja.
Und wir mussten den ganzen Tag Englisch reden, wir mussten also auch beim Frühstück sagen.
Das war während des Studiums?
Während des Studiums, ja, es war ein obligatorischer Bestandteil. Und wir lernten dann auch mal zu sagen, please pass the butter oder sowas. Ja, was solche Alltagssituationen, die man ja sonst nicht so kannte. Ja, und musste das eben machen. Und das war enorm, es war wie so ein Sprung in unserer Sprachfähigkeit, weil wir es mal außerhalb einer Laborsituation im realen Leben gemacht haben. Und das war aber sozusagen plus, glaube ich, mal so ein Sprachlager noch in der damaligen Tschechoslowakei, Olomouc, wo wir auch mit den tschechischen Studierenden Englisch gesprochen haben, waren das die beiden Dinge, wo man es mal real ausprobieren konnte.
Und wann warst du das erste Mal in Großbritannien?
1989, noch vor der Wende.
Oh, das ist sozusagen 9 Jahre dann nach Beendigung deines Studiums gewesen.
Richtig, richtig.
Ich frage jetzt mal sozusagen ganz ungeschützt, aber wenn ich an meine Englischlehrerinnen, ich hatte nur Englischlehrerinnen, denke, dann war, glaube ich, eine dabei, die, wie ich würde sagen, vernünftigen englischen Dialekt hatte, sonst fühlte sich das oder hörte sich das ganz häufig so im Denglisch an. Wie hast du diesen tollen britischen Dialekt hinbekommen? Also das kann ja nicht nur an einer Woche Sprachlager liegen.
Nee, danke schön für das Kompliment. Der ist natürlich über Jahre gewachsen. Also ich muss wirklich mal eine Lanze brechen, auch für diejenigen, die in der DDR Englisch gelehrt haben. Das war in vielfältiger Weise besser, als es wahrscheinlich in deiner Schulzeit war, wo alle möglichen Leute Englisch gelehrt haben, die sich berufen fühlten oder berufen wurden. Wir hatten während des Studiums also relativ viele englischsprachige Lehrkräfte und diejenigen, die in unserer Sprachpraxis, die den, glaube ich, Hauptteil unseres Studiums in Englisch ausgemacht hat, uns die englische Sprache beigebracht haben, haben ganz großen Wert darauf gelegt, dass wir phonetisch und grammatisch korrekt sprechen und haben uns das vorgemacht. Und die haben uns natürlich zum Teil den britischen Akzent, ist dieses RP, dieses Educated, RP heißt Received Pronunciation, meint aber Educated English, beigebracht. Aber so als Student, muss ich ehrlich sagen, war ich froh, wenn ich überhaupt irgendwie die Vokabeln aufgeschnappt habe und hatte, glaube ich, eine krude Mischung zwischen britischen und amerikanischen Aussprachevarianten. Als die Wende kam und wir von einem Tag auf den anderen unsere Lehre auf Englisch umgestellt haben, das heißt, wir haben in Deutsch gelehrt, weil die Bücher waren oft auch nicht, ich bin ja Literaturwissenschaftler, waren also nicht auf Deutsch da, eher auf Englisch da, wir mussten also auf Deutsch zurückgehen. Aber als wir von einem Tag auf den anderen dann auf Englisch umstellten, musste man sich ja irgendwie entscheiden, mit welcher Vorbildfunktion man reingehen will. Und es ist egal, ob man amerikanischen, australischen oder britischen Akzent oder schottischen spricht, innerhalb der britischen Inseln. Aber man sollte halt versuchen, einigermaßen konsistent zu sein und nicht von jedem was. Und dann habe ich mich dann dazu erzogen, britisches Englisch zu sprechen.
Du guckst also regelmäßig oder hast regelmäßig britisches Parlamentsfernsehen geguckt, oder wie kriegst du das gut hin oder Filme, Serien geschaut?
Also ich war dann, was ich ja vorher nicht konnte, mindestens 3-4 Mal im Jahr in London und hatte Leute aus akademischen Kreisen, die ohnehin so sprachen. Dann habe ich das eben abgenommen. Dann habe ich natürlich Englisch studiert. Ich weiß ja, wie die Dialekte oder die Varianten laufen und habe mich dann eben auch sehr bewusst daran erinnert, was ich jetzt sagen muss, damit ich aus dieser Amerikanisierung rausgehe, dass man eben nicht sagt comparable, sondern comparable im britischen Englisch. Mittlerweile auch nicht mehr, aber ist egal. Ja, und dann habe ich immer mit einem neuen Kollegen von mir über so Posch-Englisch, also dieses Upper-Class-Englisch, gescherzt. Und dann haben wir das immer imitiert und das ist, glaube ich, auch ein bisschen hängen geblieben. Daher kommt mein Englisch so rüber.
Aber es hat dich auf jeden Fall noch nicht so eine Audienz bei der Queen bisher geführt.
Nee, und nun wird es auch nichts mehr werden.
Nun wird es auch nichts mehr werden, höchstens bei, warte mal, in 3 Generationen Königen, ne?
Also, ja, dann werden wir sehen. Oder aber, ich meine, irgendwann gehen wir ja alle to meet our maker und dann könnte es noch mehr.
Du meinst, sie sitzt oben auf der Wolke und wartet dann auf dich?
Könnte sein.
Could be.
Man soll die Hoffnung nie aufgeben, ne? Ich habe sie aber zweimal gesehen.
Wo hast du sie gesehen?
Einmal in Leipzig auf dem Balkon des Rathauses, als sie hier war, in den 90ern mit ihrem Mann, Prinz Philipp. Und einmal in London mit meinen Eltern. Zufällig, als ich dort war, war sie in der Westminster Abbey.
Ah, rein zufällig.
Rein zufällig. Mhm.
Und nochmal zurück zu deiner Ausbildung. Du hast jetzt Deutsch und Englisch studiert, bist dann aber, hast den, sozusagen aber im Fach Anglistik, also sozusagen über Shakespeare promoviert.
Ja.
Also sozusagen im deutschen Germanistik gab es da gar keine Forschungsinteressen mehr, sondern es war immer sozusagen dann das Englische, die englische Literatur.
Also ich glaube, bis zu 3/4 meines Studiums wäre es offen gewesen. Da war es beides. Und dann habe ich mich irgendwie entschieden, ich mochte immer Shakespeare. Ich hatte schon während des Studiums also wirklich die meisten der Stücke gelesen. Bin dann nach Weimar zu den Shakespeare-Tagen gefahren, in jedem Frühjahr, um den Geburtstag Shakespeares am 23., also einen angenommenen Geburtstag am 23. April rum. Ja, und dann habe ich den Professor gefragt, ob ich bei ihm ein Forschungsstudium machen kann. Und dann hat er ja gesagt, und dann habe ich mich darauf fokussiert. Ich kann schon auch noch ein bisschen, ich könnte rein theoretisch auch deutsche Literatur lernen.
Aber Forschungsstudium heißt dann tatsächlich auch Promotion?
Ja.
Okay.
Das war damals anders als heute und eigentlich besser als heute. Eine der Möglichkeiten, wie man geordnet an der Uni und auch mit einem bestimmten Maß an Lehre, es waren nur 2 Stunden, aber immerhin, gezielt promovieren kann. Also es gibt jetzt Promotionsstipendien, die sind sehr ähnlich, aber es war damals praktisch eine der Varianten, wie man an einer Uni zur Promotion kam. Und es waren natürlich nicht viele Leute, die das bekommen haben, aber es waren auch nicht ganz wenig. In meinem Jahrgang in der Anglistik waren es 3.
Und wie lange ging dieses?
3 Jahre.
3 Jahre auch. Also hast du tatsächlich 4 Jahre Studium, 3 Jahre Promotion, was man heute ja kaum noch kennt.
Ja, na gut, ich habe auch ein bisschen länger gebraucht. Ich habe dann 84 promoviert, aber es war schon in der Zeit drin. Ja.
Okay. Und danach die Karriere Professor einzuschlagen, also die Habilitation gegebenenfalls draußen setzen, das war ein Thema oder war es das nie?
Ja, es war geplant. In der DDR war ja alles organisiert und ich war halt 84 fertig, bin dann erst als befristeter Assistent eingestellt worden. Dann hat man mich ein Jahr nach Moskau geschickt, damit ich auch professorenfähig werde. Man
also musste ja von, politische...
ja von Sowjetunion lernen, heißt Siegen lernen. Ne? Das hat dann nicht ganz so geklappt, vor allem, weil ich auch dort war, als Gorbatschow kam. Ja. Und was uns beide jetzt berührt hätte, der hat ja als erstes den Alkohol verboten. Also man konnte dann auch im Hotel nicht mehr früh des Morgens noch ein Glas Sekt trinken. Ne? Trinken wir schnell. Und es war nicht alles gut, aber ich habe also dort sozusagen auch diesen Umschwung ein bisschen miterlebt und bin dann zurückgekommen. Und bin ein unbefristeter Assistent geworden, dann nochmal FDJ-Sekretär, da war ich schon in meinen Mit-30ern und habe gesagt, ich bin da gar nicht mehr in der FDJ, das war der DDR egal, dann musste ich dann nochmal FDJ-Sekretär werden. In der Germanistik, ne? Freie Deutsche Jugend, der Jugendverband der DDR, habe ich auch gemacht. Und habe natürlich dann mit der unbefristeten Assistenz durchaus den Plan und auch die Auflage gehabt, zu habilitieren. Und ich hätte das auch gemacht, aber dann kam die Wende. Und während ich so in der Findungsphase bin, ein bisschen weiter als Findungsphase, ich hätte eigentlich zur Postmoderne habilitieren wollen. Zum postmodernen Roman, der damals auch in die DDR kam, auch mit Übersetzung, also es war schon auch ein wichtiger Aspekt. Und dann kam die Wende und dann brachen aus Altersgründen und anderen Gründen relativ viele Professuren in der Anglistik weg und ich musste als einer der Senior Members in der Lehre dann die Wende meistern.
Okay.
Mit einer Kollegin oder zwei, war natürlich nicht allein. Ja, und dann hatte ich die Wahl, ob ich mich auf eine unbefristete wissenschaftliche Mitarbeiterstelle oder auf eine befristete Habilitationsstelle bewerbe. Und dann habe ich gedacht, ich war 35, 1990, und da habe ich mir gedacht, wenn du jetzt als Ossi mit einem schicken Aufenthalt in Moskau dich im Westen um eine Professur bewerbst, was ich ja hätte machen müssen, ja, da unsere ausgetauscht waren, sind die Chancen sicherlich super.
Ja.
Und das war der eine Grund. Der zweite Grund war, dass ich nicht aus Leipzig weg wollte, und das hätte ich gemusst. Das hätte ich nicht gern gemacht. Und der dritte und vermutlich entscheidende Grund war, dass ich keine Lust hatte, in der Bibliothek zu sitzen und einen Text zu schreiben, den niemand liest.
Ist es, ich weiß nicht, bist du so ein Mensch, der das manchmal bereut, dass er das nicht getan hat, oder ist das dann eine Entscheidung und zack, durch und damit lebe ich?
Das habe ich nie bereut. Also die Entscheidung, muss ich wirklich sagen, habe ich nie bereut. Das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. Ich habe nur das Nichthaben des Professorentitels manchmal bereut, wenn man den einen oder anderen dann kurzschlüssig ruhig stellen könnte. So brauche ich immer ein bisschen länger, ja, um meine dominante Persönlichkeit, um das zu schaffen. Es ist aber, muss ich jetzt auch wieder sagen, in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr vorgekommen. Die neue Professorenschaft ist eigentlich immer sehr offen und hängt es nicht einfach an Titel. Aber es gab Zeiten, wo ich es deswegen mal bereut habe, weil ich wusste, wenn ich Professor wäre, würden sie mir das jetzt nicht sagen.
Na, ich meine, zumindest bist du ja promoviert, das heißt ein Doktor, das heißt, du bist satisfaktionsfähig auf einer wissenschaftlichen Ebene. Aber genau das war nämlich der Punkt, worauf ich hinaus wollte, weil wir sind ja nun an einer sehr konservativen Universität und da wissen wir sozusagen, Universitäten sind hierarchisch und die Professur ist eigentlich diejenigen, die entscheiden oder vermeintlich entscheiden an unserer Universität. Und hattest du da jemals Probleme als nur Promovierter?
Ich persönlich nie. Also wirklich echt nicht.
Aber das lag an deiner Fachkultur in der Anglistik, oder?
Auch. Also ich glaube, dass die Hierarchien in der Philologie und vielleicht auch gerade in der Anglistik nicht ganz so starr sind, wie sie vielleicht in anderen Gebieten sind. Es lag auch an den unendlich netten Kollegen, die wir nach der Wende hierher berufen haben und die das nie haben fühlen lassen, dass wir zur zweite Garde sind. Es lag aber sicherlich auch daran, dass ich sozusagen in Abwesenheit der Pflicht zu forschen und mich zu habilitieren, mit meiner Kollegin Beate Seidel zusammen um den ganzen Run des Institutes gekümmert habe, also den Professoren auch unendlich viel abgenommen haben. Und dann war das eine Partnerschaft, mit der man sehr gut leben konnte. Auf der einen Seite haben wir ganz viel in dem Alltag Organisationen gemacht, Studienberatung, Beratung bei Studiengängen, die ganzen Studiengänge durch die Unis bringen, sowas. Und die Professoren haben eben mehr oder weniger geforscht und natürlich Verantwortung übernommen. Aber das war so eine sehr, sehr schöne Win-Win-Situation. Und dann haben die uns eben auch nicht fühlen lassen, dass wir, weiß ich nicht, zweite Garde sind. Und ja, die Neuen tun es auch nicht, also meine neuen Kollegen tun es auch nicht.
Hat nicht ein Kollege auch bei dir studiert?
Ja, mein Kollege von Knebel-Döberitz,
ja,
hat bei mir studiert, der war mein Student in den 90ern. Und jetzt ist er Professor bei uns.
Ja, das heißt also, die Lebensentscheidung, nicht Professor zu werden, die hast du gut verarbeitet, beziehungsweise da gab es auch sozusagen nie irgendwas zu bereuen.
Nee. Also ich muss sogar sagen, vielleicht hätte ich mir den Titel ja noch geben lassen können. Die Fakultät, das muss ich jetzt in aller Fairness sagen, hat mich gefragt, ob ich außerordentlicher, ja, Professor werden würde. An der philologischen Fakultät liegen die Hürden für Professorentitel doch ein bisschen höher, was ich richtig finde, und liegen eben auf Forschung. Und ich habe schon geforscht, ich habe auch immer wieder publiziert, also in all den Jahren, selbst noch als Direktor des ZLS, aber eben für mich nicht so viel, dass ich diesen Forschungstitel verdiene, und dann habe ich das abgelehnt. Also daran siehst du, dass ich dann nicht hartere.
Ja, wobei so ein APL-Prof bringt ja monetär nichts, aber es ist auch ganz nett.
Ja, ne? Aber wenn ich an dem Titel gehangen hätte. Aber ich finde Direktor des ZLS ist auch sehr schön.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein besonderer, aber Du bist dann auch kontinuierlich sozusagen von den 90er Jahren immer an der Uni Leipzig, immer am Institut für Anglistik geblieben oder gab es zwischendurch irgendwelche anderen Exkursionen?
Nein.
Und dann bist du, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ans ZLS, Zentrum für Lehre in Bildung und Schulforschung gekommen.
Du aber hast auch mit einer Viertelstelle noch dort geblieben.
Genau, aber auch im Institut. Nun hast du ja auch gesagt, dass du das auch gerne gemacht hast und du auch im Vorstand der Fachvertreter ja bist. Aber nun kenne ich sozusagen Diskussionen aus der Geschichtswissenschaft und da ist die Lehramtsausbildung auch gerne mal immer so ein bisschen belächelt worden. Das sind unsere Lehramtsstudierenden, das sind unsere Normalstudierenden. Also das sozusagen die Akzeptanz der Lehramtsausbildung war nicht wirklich so groß. Hast du das jemals auch so empfunden oder war das gleichwertig oder hast du gesagt, die LehrerInnen sind unsere Zukunft? Also wenn wir uns heute angucken, wie viele Stellen das ZLS hat, dass wir tatsächlich ganz viele Stellen an der Uni Leipzig durch die Lehramtsausbildung gerettet haben, ist das ja eigentlich die richtige Richtung gewesen.
Absolut. Es war, bis Sachsen die Tore aufgemacht hat für die Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern. Das war so um 2012, 13 rum. Wir haben natürlich relativ viele Leute Bachelor und Master oder beziehungsweise damals noch Magister davor studiert. Und die wirklich guten waren dann auch eigentlich so im Magister, weil die auch Forschungsinteressen und sowas hatten. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit erlebt, und es ist ja auch meine eigene Vita, dass man auch aus dem Lehramt kommt, durchaus Interesse an dem Fachgegenstand und nicht nur einfach der Ebene der Vermittlung haben muss. Und soweit ich sehe, haben meine Kolleginnen und Kollegen in der Anglistik zumindest auch nie einen großen Unterschied gemacht. Das war in anderen Fächern auch der philologischen Fakultät, die ich vielleicht mal nicht nenne.
Oder die GKR?
Da offensichtlich anders und das war sicherlich auch in den Naturwissenschaften anders und ist es möglicherweise immer noch, ohne jetzt Fächer nennen zu wollen. Aber ich glaube, dass die Bildungspakete den letzten auch überzeugt haben, wie du gerade gesagt hast, dass gute Teile der Universität dadurch Stellen und auch Zukunft gefunden haben, weil wir eben diese Grundversorgung der Bevölkerung mit Lehrerinnen und Lehrern an der Uni sicherstellen, die dringendst gebraucht werden. Und das wird sich auch zumindest bis 2030 nicht ändern. Selbst Fächer wie die Germanistik haben mittlerweile durchaus ein Herz für Lehrer und Lehrerinnen, weil sie eben sehen, hier kommen ihre Studierenden her, hier kommen auch die Stellen her. Die man kriegt. Wir alle freuen uns natürlich über jemanden, der promovieren will und jemanden, der stringent in die Wissenschaft rein studiert. Aber sagen wir doch mal ehrlich, wie viele Germanisten, wie viele Anglisten promovierter Natur braucht denn das Land? Wo sind denn die Jobs für die Menschen, die das machen außerhalb der Uni?
Das ist das ist interessant, weil ich finde, das wird zu wenig gesagt oder sehr selten gesagt. Viele WissenschaftlerInnen oder Universitätsmitarbeitende sagten das so offen. Ich habe das von Georg Krausch, ich weiß gar nicht, ob er noch Präsident in Mainz ist, der hat mir auch mal gesagt, da haben wir diskutiert und da sagt auch, um Gottes Willen, die Welt braucht nicht noch mehr Professorinnen und Professoren, davon haben wir wirklich genug. Wo sollen die Jobs denn herkommen?
Ja, ich meine, Professoren und Professoren, da kann man jetzt drüber streiten, ob man da mehr braucht oder weniger braucht. Es kommt wahrscheinlich drauf an, wo man sie braucht. Ohne Zweifel gibt es schon einen starken Bedarf in verschiedenen Bereichen, ne? Gesundheit zum Beispiel. Aber das Problem ist ja, das ist ja immer nur eine Spitze von denen, die insbesondere in den Geisteswissenschaften, auf die ich mich mal jetzt konzentrieren will, an den Unis gebraucht werden. Und wenn, wie mein Kollege jetzt, ein neuer Professor berufen wird, dann ist ja für 20 Jahre erstmal Ruhe. Also dann kann Leipzig keinen neuen Professor für englische Literatur oder sowas berufen oder eine Professorin. Und all die Menschen, die wir dafür die wissenschaftlichen Karrieren ausbilden, müssen sich ja irgendwo anders jemand suchen. Aber jede Universität Deutschlands hat eine Anglistik und jede Universität Deutschlands bildet wissenschaftlichen Nachwuchs aus. Und das Problem ist halt, man ist in einer Konkurrenzsituation und die Mehrzahl wird wahrscheinlich in anderen Bereichen landen als eben der Professor, für den man hingearbeitet hat. Und die wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, von denen ich eine hatte oder immer noch habe, sind auch nicht mehr so häufig. Das ist ja das Traurige.
Vor allem die Unbefristeten.
Die Unbefristeten, ja, die Befristeten sind natürlich noch da. Und das ist auch richtig, eine Uni, das muss ich auch mal sagen, braucht eine Mischung zwischen befristeten und unbefristeten Stellen. Das ist keine Frage. Man muss aber sehr genau hingucken und da muss man wirklich auch die Politik kritisieren, dass es Daueraufgaben gibt, die auch über Dauerstellen abgedeckt werden müssen und dass es Forschung gibt, die über eben
gerade wenn es um die Qualifikation, genau. Promotion, Habilitation.
Genau, aber man muss auch hingucken, ob für die jungen Menschen, die das selbst vielleicht gar nicht so beurteilen können, weil sie es lieben, auch eine Arbeit am Ende da ist, also anders als der berühmte Taxifahrer, ne? Und auch den brauchen wir mittlerweile. Du kannst ja im Germanisten oder im Anglisten nicht mal mehr sagen, naja gut, dann werden sie halt Taxifahrer. Auch die brauchen wir nicht mehr mittlerweile. Und für Krankenpfleger wären eben andere Berufswege vielleicht besser. Also ich denke, man hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung, diese philologischen Bachelor-Master-Studiengänge nicht so hoch zu fahren, weil es einfach dafür keine Jobs mehr gibt.
Und stattdessen die LehrerInnen-Ausbildung weiterzumachen. Ich habe mich gefragt, nun bin ich ja ab und zu mal bei dir in Stellenbesetzungsverfahren im ZLS und kriege dann immer so mit, was dann so für Module dort laufen. KSK hast du gerade erwähnt, Körperstimme, Kommunikation oder sowas. Genau so. Dann gibt es noch Achtsamkeit und so weiter. Also es ist ja auch extrem viel, was auf der einen Seite geboten wird, finde ich, aber es ist auch extrem viel Input für die künftigen LehrerInnen. Und wenn man sozusagen dein Studium betrachtet, hättest du überhaupt noch Lust, heute Lehramt zu studieren?
Ja.
Ja? Und auch noch in der Schule zu stehen jetzt?
Nein. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, durchgängig in der Gymnasialklasse 11., 12., also 10., 11., 12. unterrichten könnte, würde ich es machen. Ich habe nie Englisch gelehrt an einer Schule. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, fragen alle meine Freunde, oh, dann kannst du mir Englisch beibringen. Und dann sage ich immer, nee, kann ich nicht. Ich kann das, ich habe das nie gemacht. Ich habe das mal studiert vor zig Jahren. Aber so Grammatik und Wortschatz und so, weißt du, von unten hoch, das kann ich nicht. Man könnte es lernen, aber das würde ich nicht wollen.
Ich dachte, da gibt es diese Unterrichtsvorbereitung oder Hilfe.
Die würden helfen, aber man muss es ja trotzdem, also in meinen Anspruch wäre.
Also du kannst nicht das Past, Present, Progressive von irgendwas bilden.
Das kann ich. Ich kann das alles aktiv bilden, aber ich kann es nicht vermitteln. Ach, ich habe es, wie gesagt, ich habe es mal kurz in einem Praktikum gemacht, aber ich müsste mir die Vermittlungsstrategien dieser basalen Sprachkenntnisse draufziehen. Ich bin gewöhnt, mit Leuten über die Analyse von Shakespeare-Texten zu reden. Das kannst du jetzt, wie gesagt, ab 10. Klasse Gymnasium, mit einem guten Gymnasium kannst du es machen. Aber die Sprachvermittlung kann ich nicht. Insofern würde ich an die Schule gehen. Ich würde auch möglicherweise wieder Lehramt studieren. Also ich würde wahrscheinlich mehr Lehramt studieren als Anglistik, wenn ich es heute, kann man ja beides, wegen der Berufsaussichten. Aber vielleicht würde ich heute auch was ganz anderes machen. Heute hat man ja doch mehr Möglichkeiten, im Studium zu wählen.
Oh, eine unentdeckte Leidenschaft oder unerfüllte Leidenschaft gibt es noch. Was würdest du denn machen? Bestimmt nicht Geschichte oder wäre es vielleicht Medizin, Public Health?
Nee, das wäre es alles
Sport.
Nicht. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich wäre in einem sehr kommunikativen Beruf ganz gut aufgehoben, aber Kommunikations- und Medienwissenschaften wäre, glaube ich, auch nicht meins gewesen. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen, aber müsste ich neu drüber nachdenken.
Wenn du jetzt demnächst dann in Rente gehst, hast du ja dann wieder Zeit. Dann kannst du ja nochmal studieren.
Könnte ich, ja.
Könntest du.
Ich könnte natürlich auch eine Grundlagenforschung für Royal Studies machen, da wäre ich sehr geeignet. Ach,
da würde ich mich direkt bei dir einschreiben.
Das habe ich mir gedacht.
Das ist definitiv, wobei ich ja relativ, also mich ganz gut mit der englischen Geschichte, glaube ich, auskenne, aber eher noch mit den Toten als mit den Lebendigen. Mhm. Jürgen, dann bist du jetzt seit einigen Jahren in einem tatsächlich eher administrativen Posten drin, ja, also der Direktor des ZLS ist ja in erster Linie wirklich ein Administrationsposten. Vermisst du das? Also ich meine, du hast ja gesagt, du hast noch eine Viertelstelle im Institut und da hast du noch ein bisschen Bezug, aber es ist ja schon doch sehr stark administrativ geprägt. Vermisst du ein bisschen so den noch stärkeren Bezug zur Wissenschaft, zu den Studierenden? Oder sagst du, nee, ist eigentlich okay so?
Ich muss 2 Stunden geben, also einen Kurs. Das steht in meiner Stellenbeschreibung. Und ich gebe immer so zwischen 4 und 6 Stunden, also 2 bis 3 Kurse. Das hält mich nahe genug an der Studierendenschaft. Das halte ich für extrem wichtig. Also gerade in meinem Job sollte es eben nicht ein rein administrativer Job sein. Du kannst nicht das Scharnier zwischen Lehramtsausbildungsteilen sein und selber nicht drin. Du kannst es, aber ich finde es nicht gut. Wie wir alle wissen, sind auch an den Instituten die Aufgaben sehr stark ins Administrative geschwenkt. Die Studienberatung habe ich bis voriges Jahr gemacht, die vermisse ich jetzt nur nicht unbedingt so sehr, die machen meine Kolleginnen und Kollegen sehr gut weiter. Es hat sich einfach verlagert. Es hat sich organisch von dem Institut, dem ich immer noch sehr eng verbunden bin und wo ich auch mit vielen Leuten wirklich, mit allen eigentlich gut auskomme, hat sich's verlagert als Zentrum, was ja bei einer Dreiviertelanstellung auch normal ist, zum ZLS. Und ich bin ganz glücklich. Es ist auch so, dass der ZLS-Direktor oder die Direktorin nicht nur administriert. Also ich habe schon einen enormen Gestaltungsspielraum. Also Beantragen von Forschungsmitteln, Beantragen von Projekten, Verwaltung von Projekten, die Organisation dieses Seiteneinsteigerprogramms. Ich bin de facto der Projektleiter von vielen Projekten am ZLS. Unsere Transferprojekte, die ja gerade eben auch den Transferpreis der Uni bekommen haben, da bin ich überall dabei und das ist schon sehr viel Gestaltungsspielraum.
Also man kann auch sagen, es ist auch netter, der Chef zu sein, als nur einer von vielen im Institut?
Ja. Kann man.
Kann man so sagen. Jürgen,
es ist in der Tat wirklich so, dass es manchmal besser ist, du bist auf einer bestimmten Ebene der Erste als in anderen Reihen, die vielleicht besser bezahlt werden und einer unter vielen. Das ist schon wahr.
Kann ich durchaus nachvollziehen. Weil sozusagen in unserem eigenen Königreich hier so ein bisschen zu arbeiten ist schön. Jürgen, ich wollte, also dein beruflicher Exkurs ist super spannend. Ich wollte mit dir aber schon auch nochmal so ein bisschen persönlich werden. Wir sind ja hier auch in einer besinnlichen Weihnachtsfolge.
Und es ist ja auch ein Diversity-Podcast.
Ist ja auch ein Diversity-Podcast, aber wir haben schon sehr viel Diversität bisher gehabt. Aber tatsächlich ist ja so, also ich leite jetzt moderationstechnisch gekonnt, über uns verbindet ja auch tatsächlich auch so ein, eine andere Sache, nämlich sozusagen das Schwulsein, das Queersein, die Homosexualität. Wie hast du das, also wann, also wie bist du zu DDR-Zeiten damit umgekommen? Weil das finde ich super spannend, weil man hört ja unglaublich viel, wie offen das zu DDR-Zeiten gewesen sein soll, angeblich, aber dann liest du Christoph Hein und siehst so ganz so offen war es nicht. Wie hast du das erlebt? Weil du hast ja in dieser Zeit, also ich vermute mal, ohne dass ich jetzt weiß, aber tatsächlich während des Studiums ist ja schon eine wichtige Phase für das Thema der Selbstfindung.
Ich hatte wie in vielen Dingen Glück. In den DDR-Zeiten, glaube ich, aber auch in bundesrepublikanischen Zeiten der 60er und 70er, wo die Sexualität über die Pubertät auch übereinkommt, gab es Homosexualität in welcher Form auch immer schon. Also man wusste, dass es sie gibt, aber man hat sich damit auch in keinster Weise persönlich identifiziert und hat sich auch nicht vorstellen können, dass das übereinkommt. Und man kannte es aus Erzählung, gerade auch in meiner thüringischen Heimat natürlich.
Aber wenn du von Mann sprichst, sprichst du auch von dir?
Mann meint auch mich. Also okay, das war jetzt sozusagen die Kontextualisierung, bis ich dann merkte, Männer interessieren mich irgendwie potenziell in dieser aufblühenden Sexualität. Mehr als Frauen. Das merkt man dann ja. Praktisch wie theoretisch. Gut, das Theoretische ist die bessere Erfahrung. Das Praktische ist manchmal für beide Seiten nicht günstig. Aber ich hatte keine schlimm. Jedenfalls, als ich es gemerkt habe, war man unvorbereitet. Das war sozusagen die Aussage des Vorspanns. Anders als heute, wo man selbst, glaube ich, in den tiefsten Ecken des Erzgebirges nicht aufwachsen kann, ohne zu wissen, dass es Rollenmodelle für Homosexualität welcher Art auch immer gibt. Oder auch Bisexualität oder alle Schattierungen, die hier von weiß bis schwarz drin sind. Du musstest es also wohl oder übel selber mit dir ausfechten und natürlich denkst du als halbwegs intelligenter junger Mensch, vielleicht geht's ja vorbei. Ja, ich hatte also natürlich was gelesen über Fluidität von Sexualität in der Pubertät und habe gedacht, ja, vielleicht geht's ja vorbei, vielleicht ist es ja vorüber. Es ging nicht vorbei, es blieb. Und ich hatte das enorme Glück, ich habe es praktisch, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, gewusst, als ich 14 war.
Ja.
Da habe ich es mir aber nicht eingestanden, oder vielleicht sogar 13, 14, so in der Dreh rum, habe ich es mir aber nicht eingestanden als eine Sexualität, weil diese Diskurse gab es nicht. Und habe es mit Sicherheit nicht gelebt, bis ich 18 war. Also das war eine relativ lange Zeit, wo ich das theoretisch dann und bedürfnismäßig wuchs, ich aber nicht mit irgendwem im Bett war. Oder wo auch immer, im Kornfeld. Ärgert mich heute. Also ich denke, dass ich damit also schon auch Spaß vergeudet habe, Erfahrung vergeudet habe.
Aber die Frage ist, gab es denn überhaupt Möglichkeiten?
Ja, die Möglichkeiten hätte es gegeben. Ich war auch vielleicht nicht mutig genug. Ah, okay. Ja, wenn ich mir meine Nase ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt hätte, wäre es vielleicht, wäre es mit Sicherheit.
Aber es ist ja nicht so wie heute gewesen, du machst gewisse Apps an und dann hast du... Nein, sondern du...
Man hätte halt die damals üblichen Orte aufsuchen müssen, wofür ich wieder zu bürgerlich scheu war. Und das habe ich dann erst mit dem Studium gemacht. Und da hatte die DDR den entsprechenden Paragraphen geändert, dass Homosexualität unter Strafe steht. Ja. Das heißt also, ich bin in die Homosexualität reingewachsen, ins Schwulsein oder Gaysein oder wie immer auch, zu einer Zeit, wo es nicht mehr strafbar war. Also wo das Problem nicht mehr war, findet dich die Polizei und du gehst in den Knast, sondern wo die Frage war, wie bringst du es jetzt deinen Nächsten bei? Ja, also das Coming Out hatte praktisch wie heute individuelle Probleme. Wie sag ich's meinen Eltern? Ja. Wie sag ich's meinen Freunden?
Ne? Aber sozusagen die strafrechtliche Komponente ist ja schon die eine, ja, der 175 im Westen und ich glaube 151 im Osten, ehemalige DDR, der wurde natürlich sehr schnell abgeschafft, aber trotzdem ist es ja jetzt weit entfernt von der gesellschaftlichen Normalität Akzeptanz gewesen zu DDR-Zeiten, oder? War das dann schon, oder hast du das Gefühl, es war offener?
Es wurde immer offener. Und in gewisser Weise war die DDR da auch eine offenere Gesellschaft als die bundesrepublikanische, wo es das auch gab, auch in Großbritannien, in den Wilden oder in den USA, ne, mit Christopher Street dann und dem Nachfolgenden. Also die 70s waren schon so eine Liberalization-Zeit und sie waren es auch im Osten. Und ich glaube, die DDR ging damit auch viel offener um, was natürlich nicht heißt, dass es jeder war. Aber ich habe zum Beispiel über Transsexualität aus dem Westfernsehen erfahren, in den frühen 80ern, von einem Professor, der in Leipzig am Uniklinikum war. Und der erzählt hat, welche rechtlichen, medizinischen und auch psychologischen Aspekte damit verbunden sind in einer Abendtalkshow des Westfernsehens. Wir haben das nicht berichtet, aber wir haben jemanden aus dem Osten, also die ARD hat jemanden aus dem Osten eingeladen, der da weiter war. Ja. Und die fielen also reihenweise um, die Moderatoren, von dem, was der da berichtet hat. Also wie gesagt, ich hatte Glück, dass die rechtliche Position gesichert war. Ja. Ich hatte zweitens Glück, dass sowohl meine Eltern als alle meine Freunde und dann im Zuge der Zeit auch meine gesamte Familie das nicht sonderlich problematisch fand.
Auch die thüringische
Familie hat dann irgendwann mit den Schultern gezuckt und gesagt, halt naja, ist halt so. Ja, da hatte ich wirklich viel Glück. Da gibt es auch andere Menschen, auch in meinem Umfeld, die das schwerer hatten, denke ich schon. Ja, und dann darfst du nicht vergessen, für mich persönlich in dem Umfeld der Uni war es immer einfacher. Also die Uni war immer auch ein Hort, also vielleicht außer in 50er, 60ern, wo der Stalinismus noch wirkte und man sich vor der Parteiversammlung verteidigen musste, warum er schwul ist und nicht heiratet und 5 Kinder kriegt. Aber die Zeiten waren dann auch durch.
Also, aber das heißt, du warst immer out auch in der Uni? Also was heißt, also...
Also wie gesagt, ich hab's meinen Eltern und meinen Freunden und meinen Kommilitonen so in der... gegen Ende der 70er, als meinem zweiten, dritten Studienjahr gesagt. Und dann zog es gewisse Kreise. Und ich hatte letztens mal ein Klassentreffen von meiner Abiturklasse, also meiner Berufsausbildung mit Abiturklasse. Und da haben einige doch gesagt, wir wussten das immer schon. Also dann habe ich da wahrscheinlich auch die berühmten Eulen nach Athen getragen für viele.
Ja, aber ich glaube, es ist dieser Schritt zu erklären und also, dass es hinterher immer alle wissen. Ich habe das bei meinem Klassentreffen auch gehört und dann dachte ich mir so, ja, okay, es war jetzt nicht sonderlich schwer, hat im Chor gesungen, im Musical AG gesungen und war eine Niete in Sport. Also gewisse Klischees, aber gesagt hat sie ja trotzdem keiner. Ne? Also jedenfalls nicht in einem offenen...
Also damals nicht. Ja. Damals nicht, aber sie haben dann im Nachhinein eben gesagt, sie haben es gewusst und es hat sie auch nicht gestört. Ne? In Zeiten, wo es noch nicht so allgemein üblich war.
Hast du jemals sozusagen dann auch, also ich meine, das Studium ist ja das eine, ist ja noch eine sehr, sehr freie Phase idealerweise. Und dann später im Kollegenkreis, hast du da jemals irgendwie so Naserümpfen oder irgendwie Diskriminierung erlebt selber?
Nee. Ich hatte, das kann ich erinnern, weil das war schon irgendwie auch speziell so gegen Ende der DDR, es muss also 88 oder so gewesen sein, 88, ja, ich glaube 88, haben wir eine Weihnachtsfeier im Auerbachs Keller gehabt.
Das ist hier eine sehr bekannte Leipziger Restaurant, da wo theoretisch Goethe Faust auf dem Fass geritten sein soll.
Genau, und Goethe verkehrte und trank und die Faust-Inspiration mitgenommen hat. Das war aber Zufall, dass wir dort waren, aber wir waren dort. Und ich habe mich von meinem damals 18-jährigen Freund, ich war schon Mitte 30, Anfang 30, abholen lassen. Nee, da war ich noch nicht Anfang 30, da war ich noch in meinen oberen 20ern, aber ist egal.
Vorgestern quasi.
Ach, praktisch gestern. Abholen lassen. Ja. Und ich erinnere das, weil das war schon ein bisschen riskant. Da war der ganze Fachbereich und die wussten das natürlich, aber das war schon spannend. Und da hat keiner auch nur einen müden Kommentar drüber gemacht. Also wir waren, nenn's Glück, nenn's Anglistik, nenn's nette Menschen, die um mich rum waren. Da hat niemand irgendwie einen blöden Witz gemacht, vorher nicht, hinterher. Und ich hatte in diesem Falle persönlich echt Glück.
Und wie ist es dann in deiner Zeit als Dozierender gewesen? Warst du da jemals auch, ich sag mal, Role Model ansprechbar für Kommilitoninnen, Kommilitonen, die das dann die selber mit ihrem Coming Out zu tun hatten?
Nie. Also nicht, dass ich wüsste. In was sie von mir abgenommen haben, kann ich nicht sagen. Ich meine, es war, glaube ich, nicht so schwer. Also ich weiß, weil Freunde von mir mal vor der Vorlesung, vor unserer Vorlesung hier gewartet haben, bei der Einführungsvorlesung der Anglistik, die ich jahrelang gehalten habe. Und dann kamen zwei Studentinnen raus und sagten, der ist ja ganz nett, wenn er nur nicht so schwul wäre.
Insofern, wir können jetzt drüber lachen, aber eigentlich ist es ein blöder Spruch.
Es ist ein blöder Spruch, aber sie werden nicht die einzigen gewesen sein, die ihn gesagt haben. Habe ich mir damals Gedanken gemacht, wie man dem ein wenig entgegnen kann, aber ich habe immer gefunden, wenn ich mich ändere, bin ich nicht mehr authentisch und das hilft dann auch nicht, also müssen sie damit leben. Es ging bislang ganz gut und im letzten halben Jahr wird möglicherweise auch nicht mehr so viel passieren, aber ich nehme an, es haben manche gemocht, manche haben es nicht gemocht, es hat sich niemand beschwert, es ist mir nie jemand dumm gekommen. Ich habe es aber auch nie, ich habe es dann irgendwann auch mal immer gesagt, also nicht so als Erklärung, ich bin schwul, aber eben mit Referenzen bei Texten oder sowas. Also das klar war, ich habe da kein, mach da kein Geheimnis draus und das kann ich übrigens auch immer nur empfehlen. Also ich denke, die offene Darstellung ist ein gutes Mittel, andere daran zu hindern, zu sagen, ha, da haben wir so eine Erpressung oder da können wir immer so ein bisschen sticheln.
Aber es nervt halt auch, wenn man sie mal erklären muss. Ich finde auch, so wie du sagst, so diese Selbstverständlichkeit, das ist eigentlich, also da muss man auch ein gewisses Standing haben, glaube ich so. Aber ich erinnere mich auch, 2009 muss es gewesen sein, Richtfest vom Paulinum. Mein damaliger Freund war da mit, wir hatten uns da am Unicampus getroffen und alle guckten so und tuschelten so hinter meinem Rücken. Und dann kam irgendwie der da Prorektor an und gab so die Hand und mein Freund sagte dann seinen Namen. Und du merkst es so richtig so, da erwartet jetzt so eine Erklärung oder sowas, so kam gar nicht so, weil es ist selbstverständlich ist und ich erkläre das ja auch nicht. Aber es ist halt tatsächlich nicht immer so einfach, ne? Also wenn du ein gewisses, wenn das dir, wenn du als Mitarbeitender hast, natürlich unbefristeter Vertrag, hast du einfach eine Position, wo das leichter ist.
Ja, und wenn du nicht so sehr am Rampenlicht stehst, ist das Interesse auch nicht so groß.
Ja, das liegt mir fern.
Also in der Tat hatten mich ja mal Frau Schücking und das Stura gefragt, ob ich denn nicht eventuell Prorektor werden möchte.
Ja, hätte ich gut gefunden.
Ja. Ich habe es abgelehnt, aus vielerlei Gründen. Damals dachte ich noch, ich gehe bald in Ruhestand und will das einigermaßen ruhig angehen. Da habe ich nicht gewusst, wie das mit dem ZLS denn weitergeht. Aber einer der Gründe war auch, dass ich gedacht habe, wenn du Prorektor der Uni Leipzig bist, musst du gute Teile deines Privatlebens noch ein bisschen mehr abschotten, als du das jetzt machst. Jetzt schotte ich sie nicht ab, aber ich gebe sie nicht in die Öffentlichkeit. Ja. Aber dann ist man halt doch schon eine andere Person des Interesses und dann ist die Frage, ob man auf Gay Romeo surft, eine andere. Und das hätte ich ungern. Es war ein Grund, es war nicht der entscheidende Grund, aber es war ein Grund.
Genau, also für die Zuhörerinnen und Zuschauer, die das nicht wissen, Gay Romeo, ich glaube, jetzt sagt man nur noch, Romeo ist eine schwule Dating-Plattform. Man könnte auch, es auch als das schwule Einwohnermeldeamt bezeichnen, weil irgendwie
sowas, ja,
findest du alle Personen da.
Und oh, ich glaube, die Masse ist jetzt auf sowas wie Tinder oder so.
Tinder, Grindr, genau. Aber ich habe jetzt gelernt, viele sind auch bei OnlyFans. Ein anderer Bereich. Ob man das machen muss, weiß ich nur nicht.
Diversity?
Ja, auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir gesellschaftlich noch nicht so weit, weil das Internet vergisst auch nichts und ob man das alles in 10 Jahren noch sehen möchte.
Precisely.
Es ist eher schwierig. Gut, das heißt tatsächlich, das ist ja eigentlich auch ein super schönes Feedback eigentlich, so dass du das immer relativ natürlich gelebt hast und auch nie so Diskriminierung wesentlich erlebt hast. Ich habe tatsächlich...
Ja, das war Glück, ne?
Es war Glück, aber es ist eigentlich auch immer schön, dass man nicht nur was Negatives, ja, reden kann. Ich habe dich ja tatsächlich kennengelernt, weil meine damalige Mitbewohnerin hat Anglistik und Deutsch als Fremdsprache studiert. Und da war es sehr süß, weil sie sagte, ja, ich hatte jetzt hier eine Vorlesung bei Herrn Dr. Ronthaler. Also der hatte so schicke Klamotten und die Schuhe, seine Schuhe sind sehr auffällig gewesen. Also heute nicht, also heute finde ich, bist du sehr bescheiden in deinen Schuhen. Und dann, das war ganz süß, weil sie sagte, das ist so schick, aber der ist doch bestimmt schwul, oder? Aber sozusagen, das war so eine ganz vorsichtige Frage. Und ich dann so, keine Ahnung, kenne ich. Dann habe ich es mal angeguckt und gesagt, leg nah. Aber es war aber auch positiv, weil sozusagen sie war total begeistert von deinem Outfit. Also es kann ja auch so mal positiv sein.
Die Möglichkeit war eben gegeben.
Du bist ja sozusagen auch hier für den Jahresrückblick und das Schöne ist, wenn man jemanden uni-internes, also das ist ja immer unser Wunsch bei der letzten Folge des Jahres, hat, dass wir auch nochmal so ein bisschen Blick auf unseren Arbeitgeber, unsere Arbeitgeberinnen zurückwerfen können. Wenn du so an das Jahr 22 denkst, was war so für dich so ein paar bleibende Momente, die wir im Uni-Jahr sozusagen vielleicht überstanden haben?
Naja, ganz offensichtlich der Wechsel der Rektorate. Wie du vorhin gesagt hast, bin ich ja schon über mein Rentenstadium hinaus. Eigentlich wäre ich schon Rente, aber bin noch geblieben, unter anderem auch, um die Kontinuität des Zentrums in das neue Rektorat zu tragen. Insofern war der Rektoratswechsel eine wichtige Zäsur im Jahr der Uni. Er ist erfreulich gut verlaufen, glaube ich, im Großen und Ganzen.
Wer ist für dich von dem Prorektor? Ist das Herr Gläser oder
Herr Gläser?
Herr Gläser.
Von Herrn Hofsess auf Herrn Gläser von den Prorektoraten. Herr Hofsess und ich waren seit Jahren gut bekannt, also nicht befreundet, aber doch vielleicht auch ein bisschen mehr als einfach nur Kollegen. Und ich bin wirklich wahnsinnig gut mit ihm ausgekommen. Und das ist gut, wenn man so ein Zentrum zu leiten hat und mit dem zuständigen Leitungsmitglied des Rektorates gut auskommt. Und das Gleiche ist innerhalb kürzester Zeit mit Herrn Gläser geschehen. Und das waren sehr erfreuliche Kontinuitäten im Wechsel. Ich kenne Matthias Midell seit meiner Studienzeit. Wir haben zusammen studiert und kennen uns als FDJ-Sekretärs.
Das ist unser Projektor Campus-Entwicklung. Ja.
Genau, das ist der Projektor Campus-Entwicklung. Herrn Eilers habe ich erst kürzlich kennengelernt. Naja, und die Rektorin habe ich immer mal getroffen. Finde ich auch sehr charmant und kompetent. Ich kannte aber Frau Schücking sehr gut und insofern hat es mir auch ein bisschen leid getan, dass sie gegangen ist, was ja normal ist. Aber Frau Schücking, wie man vielleicht nicht allgemein weiß, hatte ja ein starkes Herz für die Anglistik, weil ihr Großonkel den Lehrstuhl für englische Literatur hatte. In den 30ern, 40ern.
Levi Schücking, war das Levi Schücking?
Ja, ja. Levin Ludwig Schücking. Und dadurch war sie uns auch immer noch außerhalb ihres Rektorats gut bekannt und wir sind wirklich sehr gut miteinander ausgekommen. Sie hat uns immer sehr unterstützt. Aber ich finde Frau Bergfell auch sehr, sehr erfreulich an der Spitze der Uni.
Macht es denn einen Unterschied, Jürgen, du hast ja sehr viele Rektorate mitbekommen, ob da eine Frau oder ein Mann an der Spitze ist? Ich meine, mit Frau Bergfell haben wir die zweite Frau, erst in über 600 Jahren Geschichte. Es gibt ja immer so Behauptungen, es ist anders oder so, wie würdest du das sehen? Es
ist schwierig zu sagen, ich bin sozusagen Direktor des ZLS geworden mit Frau Schücking als Rektorin, also dann habe ich diese Ebene so im engeren Kontakt immer nur mit Frauen wahrgenommen. Ich war nicht nah genug dran, um zu sagen, wie die persönlichen Führungsstile der anderen Rektoren davor waren. Also ich persönlich glaube ja, dass es keinen Unterschied macht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, sondern der Unterschied macht, was es für eine Frau und was es für ein Mann ist.
Das ist die diplomatische Formulierung.
Und nee, das glaube ich wirklich. Das habe ich jetzt nicht diplomatisch gesagt. Ich glaube, das hängt an Individuen.
Natürlich, es hängt ja immer an den Individuen. Ich würde nur sagen, dass also ich habe ja mit den Vorgängerrektoren, mit Schlegel, der es kommissarisch kurze Zeit oder ein Jahr, glaube ich, auch gemacht hat, Häuser dann doch durchaus intensiver zusammengearbeitet. Und sie hatten ja schon einen anderen Führungsstil tatsächlich auch.
Sie waren auch älter. Also ich weiß nicht, dann Männern ja, nach. Ich persönlich glaube, dass man natürlich darauf achten muss. Und das habe ich in meiner Lehre mein Leben lang auch gemacht. Dass man die Rolle von Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft befördern muss. So, dass Gleichberechtigung rauskommt. Was natürlich bedeutet, dass man Emanzipation machen muss. Ich glaube aber dennoch, und da hadere ich mit unserer Gesellschaft gelegentlich, dass am Ende der oder die Beste, und wenn das jemand ist, der nach neueren Definitionen eben zwischen Mann und Frau ist, dann bitte auch das Beste gewinnen sollte für den jeweiligen Job, und dass letztlich die Geschlechtszugehörigkeit peripher ist.
Ich glaube, das ist die Zukunftsvision, an der wir auch arbeiten, aber eh das soweit ist, weil momentan ist es eben leider nicht immer nur die besten Auswahl, sondern da spielen eben andere Kriterien im Service eine Rolle. Das wäre schön, wenn das so wäre. Ich kann nur
sagen, aber da müssen wir hin.
Da müssen wir auf jeden Fall hin. Dafür arbeiten wir hier auf jeden Fall. Und du dann auf deiner, auf dem alten Teil, hätte ich beinahe gesagt, auf der Altersfinker oder wo auch
auf
immer
du. Auf dem alten Teil ist schön. Ja.
Genau, dass es besser wird. Aber trotzdem ist ja sozusagen der Rektoratswechsel tatsächlich im April ein großer Einschnitt für die Uni gewesen. Frau Schöcking war nun 11 Jahre Rektorin, jetzt ist mit Eva Ines Obergfell eine Juristin. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen beiden? Also nicht Juristen und Medizin, das ist klar. Aber
nein, das war mir schon klar. Das kann man, glaube ich, nach der relativ kurzen Zeit, die Frau Obergfell jetzt Rektorin ist, noch gar nicht so genau sagen. Ich neige da wirklich eher zur Kontinuität und sehe, dass Frau Obergfell viele Dinge aufgenommen hat, wie sie das ja bei der Übergabe der Amtskette auch sehr schön gezeigt haben. Dass sie Dinge weiterführt, sicherlich auch neue Akzente setzt, das zeigen ja die Benennung der Prorektorate auch und die Zielrichtung Exzellenz, auf die aber auch Frau Schücking hingewiesen hat. Ich kann da jetzt gar nicht, es ist vielleicht auch wirklich zu kurz, ja, noch gar nicht so einen entscheidenden Unterschied sehen. Also ich sehe auch bei Herrn Gläser im Vergleich zu Herrn Hufse sehr viel Kontinuität.
Ja.
Also ich persönlich sehe eher Kontinuität als Umbruch. Ob das gut oder schlecht ist, vermag ich nicht zu sagen.
Das Interessante ist, ich würde es komplett anders sehen, aber das liegt doch daran, dass ich näher dran bin. Also in manchen Leitungssachen sozusagen, nicht menschlich, sondern...
Das kann ich vielleicht nicht so beurteilen. Also ich sehe es ja aus der Perspektive Lehrer und Lehrerinnenbildung.
Also es war schon ein Unterschied mit Herrn Hufses, mit dem wir auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet, sehr gut zusammengearbeitet haben, auch noch heute erfreulicherweise guten Kontakt haben. Der war aber sehr Mikromanagement drin und hat sich sehr über viele Details, und Herr Gläser sagt immer, Management macht er nicht, also so Mikromanagement macht er nicht, so die großen strategischen Fragen. Ist ein komplett anderer Ansatz, macht auch Spaß, ist auch gar nicht wertend gemeint, aber es ist natürlich immer so noch mal eine Umstellung tatsächlich. Aber so geht es ja auch der gesamten Universität, dass man sich auf einen neuen Stil dann einstellen muss.
Da möchte ich jetzt mal nichts zu sagen.
Endlich habe ich es geschafft, dass er das auch sagt. Jürgen, aber das Jahr ist ja nicht nur für die Uni wichtig gewesen. Was war denn so für dich persönlich das Jahr 2022? Was gab es da für Highlights sozusagen Dinge, die du nicht so gut fandest? Was war der Politiker, Politikerin, die gar nicht ging? Also wenn du das Jahr Revue passieren lässt.
Also so persönlich war jetzt nichts irgendwie groß Einschneidendes. Was man herausheben möchte in dem Jahr, es lief eigentlich, und das ist ja dieser Tage wirklich die erfreuliche Sicht, es lief eigentlich weiter, wie es immer lief, mit eben Urlauben und Arbeit, und es lief alles gut. Also relativ gut. Ja. Ne? Es gab schon auch Herausforderungen, aber die sind nicht jetzt anders gewesen als in anderen Jahren.
Aber sozusagen das Jahr 2022 beherbergt ja auch etwas für dich als Anglisten, als Royalisten, sehr Trauriges. Lange erwartet irgendwo, aber es war auch für die britische Geschichte, für die britische Gesellschaft ein einschneidendes Jahr. Die Queen ist nach vielen, vielen Jahren strammen und treuem Dienst von uns gegangen.
Ja, also ich bin ein relativer Royalist. Also keiner so, der mit Fähnchen an den Straßen der Queen steht.
Aber hättest du dich da angestellt in die Schlange?
Ja, hätte ich gemacht. Oder? Also rüberzufahren zu diesen Zwecken in dieser Zeit schien mir zu extrem.
Aber wärst du da gewesen?
Wäre ich dort gewesen, hätte ich mich angestellt. Ach, okay. In jedem Fall, ich hätte auch 20 Stunden gestanden. Das hätte ich gemacht. Das hätte ich gemacht als Ehrerbietung vor einer Person der Zeitgeschichte, die, glaube ich, nie wiederkommt. Also sowas ist nicht mehr vorstellbar. Das hätte ich vielleicht vor der Frau gemacht, weniger vor der Königin. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist ja eine Synthese anyway. Ich hätte es gemacht. Aber ich bin ein Monarchist demokratischer Prägung. Ich finde das, was das englische Königshaus macht, und übrigens auch die anderen europäischen Königshäuser, relativ gut. Ich glaube persönlich, dass wenn man es als Kontinuität bewahren konnte oder wie in Spanien als Alternative zu Faschismus wieder einführen konnte, eine sehr gute Idee. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich manche deutsche politischen Situationen anschaue, würde ich mir einen ordentlichen König oder eine Königin eigentlich vorziehen. Wir haben aber niemanden, der dazu in der Lage wäre. Aber auf der anderen Seite war der Tod der Königin, es ist mit 96 Jahren zu sterben, ist auch nicht wirklich eine Tragödie, oder? Ich meine, man war auch vorbereitet darauf.
Ja, ich habe manchmal nur gedacht, also das ist im Nachgang immer schwierig, aber irgendwie fand ich es gut, dass sie nochmal Boris Johnson entlassen konnte.
Ja, da gibt's ja in Anglistenkreisen unterschiedliche Interpretationen. Also die einen sagen, sie hat so lange durchgehalten, bis sie Boris Johnson entlassen konnte. Andere Kreise sagen, Boris Johnson am Vormittag und Truss, genau, am Nachmittag zu sehen, würde jeden ins Grab bringen. Also je nachdem, wie man sieht. Ich finde es bemerkenswert und ich habe eigentlich von dem Bild an, also von dem Shake Hands mit Truss gesehen, dass das nicht mehr lange gehen wird.
Sie sah sehr, sehr dünn aus, sehr schwach, die Hand mit einer Infusion.
Richtig, noch, also richtig. Und generell war das Bild so komponiert, dass, glaube ich, man dem britischen Königshaus zutrauen kann, dass sie das strukturiert haben in einer Art und Weise, dass man es ahnen konnte, dass es nicht mehr lange geht.
Und was würdest du zum neuen König Charles sagen? Also der längste Azubi der Geschichte, glaube ich.
Du, ich war immer Fan von Charles und Camilla. Ich mochte auch Diana, aber dann irgendwann nicht mehr so dolle. Und ich finde, dass das jetzt ein Herrscherpaar ist, was eine Übergangszeit repräsentieren wird. Aber diese Übergangszeit auch sehr, sehr wichtig ist für die jungen Generationen, weil die Prinzen und Prinzessinnen des englischen Königshauses natürlich jetzt nicht ohne ihre Eltern groß werden wollen, die also sich in Repräsentationspflichten, verfassungsrechtlichen Verantwortungen und sonst irgendwas aufreiben müssen, sondern die immer noch so ein bisschen Familie haben können. Und bis die, sagen wir mal, 14, 15 sind oder zumindest George, ist das schon ganz wichtig, dass da so ein Interimskönig da ist, der ja auch viel Gutes tun kann. Und man darf ja auch eins nicht vergessen.
Obwohl er schon wieder so ein paar Fettnäpfchen hatte, ne? Wo er dann mit dem Füllfederhalter, der so. ich persönlich fand das menschlich. Ich gucke mir sowas immer bei YouTube an. Ja. Denke mir so, ja gut, der hat gerade seine Mutter verloren, der hat gerade so einen Riesendruck. Was regt ihr euch so auf? Ich finde das lustig, dass er dann. Ich würde mich
also auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum König proklamiert würde, was mir gut liegen würde im Grunde. Und dann würde
ich. Stell dich hinten an.
Ich muss mich hinten anstellen. Du würdest wahrscheinlich vor mir, aber du wärst eigentlich besser so als Prinz. Wenn da irgendjemand das Zeug, man hat es ja gesehen, wie das vollgeräumt war, der konnte gar nicht schreiben. Ja. Da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen ausgeflippt und hätte gesagt, sag mal, könnt ihr das mal hier irgendwie in die Ordnung bringen? Das sollte man nicht überbewerten. Ich denke, er ist ein König, der in zumindest einer wesentlichen Sicht auf diese Welt derzeit lange voraus war. Und das heißt Ökologie, Climate Change.
Klimawandel.
Genau. Man hat ihn eingeladen zu den wichtigsten Treffen und man hat ihn als Kronprinzen damals noch, als Prince of Wales, nach Paris eingeladen. Das hätte man nicht gemacht, wenn er nicht was zu sagen hätte.
Ja.
Also wenn besetzt er ein Thema, das ganz wichtig ist für diese Welt. Und er besetzt ein zweites, das heißt soziale Gerechtigkeit oder zumindest Ausgleich für die, ne, über den Prince's Trust, für die, die nicht so nach oben sind.
Aber das ist auch ein Herzensprojekt, was ihm schon Jahrzehnte...
Glaube ich. trotzdem ist er natürlich ein Prinz von England, ein Snob, ein verwöhnter ja, Mensch, ja, der sich möglicherweise nie sein Badewasser eingelassen hat. Aber das sind halt Königshäuser und er ist vielleicht der Letzte einer Generation, die das noch irgendwie so lebt. Ich glaube, die neuen britischen oder auch ganzen europäischen Monarchen werden anders leben, werden moderner sein. Werden
wir
nächstes
Jahr eine andere Krönung erleben? Ich meine, wir kennen ja die Krönung, also viele von uns kennen die Krönung von Elizabeth.
Ja.
Gab ja auch anlässlich ihre Jubilees noch diverse Filme, Sendungen, wo sie teilweise auch selber ihre Krönung angeguckt hat. Sehr pompös mit der goldenen Staatskarosse und so weiter und so fort. Werden wir da eine sehr ähnliche Krönung erleben, glaubst du? Oder wird's neue Impulse geben oder neuen Anstrich?
Es wird eine kürzere werden und eine modernere. Es werden die wesentlichen Elemente werden da sein, aber.
Aber wirst du da zufälligerweise in London sein oder wirst du vom Fernseher hocken?
Ich werde vom Fernseher hocken.
Definitiv. Im Mai ist, glaube ich, das Datum, ne? Im Mai ist geplant, ja. Wie ist es eigentlich? Weißt du das? Wird Camilla dann auch gekrönt oder ist die automatisch dann Queen Consort oder Königin gemahlen oder wie läuft das?
Also ich gehe davon aus, dass sie als Queen Consort gekrönt wird, weil alle britischen Königinnen, die Queen Consorts waren, gekrönt wurden. Das ist interessant, also ja, das führt jetzt ein bisschen tiefer, weil du es fragst. Es waren alle Königinnen, die nicht Regentinnen waren, und das waren ja relativ wenige in der britischen Geschichte, Queen Consorts. Man hat aber diesen Consort-Titel immer weggelassen, weil man automatisch, wenn man die Frau eines Königs ist, in Europa Königin ist. Ich glaube, man hat das jetzt für Camilla wieder eingeführt, weil diese 70 Jahre Tradition der Queen Elizabeth so lang waren, dass man den Unterschied der Rolle von Camilla betonen muss.
Also Queen Consort heißt Königin Gemahlin?
Königin Gemahlin, ja.
Genau, und weil das habe ich nicht tatsächlich auch, danke für die Erklärung, ich habe dich nicht gefragt, aber es erklärt sich vieles, weil ich mich gefragt habe, sozusagen die Mutter von Elisabeth, Queen Mab, die habe ich nie als Queen Consort wahrgenommen.
Aber sie war ein Queen Consort.
Genau, es war Queen Elizabeth, so.
Genau, und man hat, also ich vermag es nicht zu sagen, wie sie es gehalten haben, als Victoria starb, die ja ähnlich lange auf dem Thron saß. Aber das waren andere Zeiten und da waren einfach die Konventionen so stark, dass die Frau eines Königs einfach eine Königin war. Also sowohl Queen Alexandra als auch Queen Mary sind mir nie als Queen Consort vorgekommen in der Berichterstattung. Aber ich denke, jetzt in dieser Zeit macht man eben damit deutlich, das eine war eine regierende Königin und das andere ist die Frau eines Königs. Ja.
Und trotzdem macht sie das ganz hervorragend, muss man ja auch mal ganz
finde
klar sagen.
Ich, also,
das ist sehr, sehr beeindruckend.
Sie ist mir sympathisch, weil sie ganz viel mit Büchern macht.
In der Tat hat auch einen tollen Instagram-Kanal, aber wer mir nicht sympathisch ist, und da will ich jetzt mal deine Meinung dazu hören, Harry und Meghan. Warum musste diese Netflix-Doku jetzt noch sein, die ich mich konsequent weigere, bisher zu schauen? Ich weiß nicht, wie lange ich es durchhalte, aber da ist es wieder so ein Ding gewesen, wo ich gedacht habe, muss das denn jetzt sein?
Also außer ich muss es beruflich machen, würde ich sie mir nicht angucken. Aber ich finde, es ist schwierig. Und ich denke, so mit Vorwürfen beiderseits kommt man wenig voran. Man kann nicht richtig nachvollziehen, warum ein Paar, das ja aus der Öffentlichkeit raus will, dann permanent seine Ablösung von der royalen Rolle auch noch vermarkten muss, mit Schuldzuweisung, und soweit ich das mitgekriegt habe über der Berichterstattung, kommt ja nichts Neues, es kommt nur das, was sie schon mal gesagt haben in diesem unsäglichen Interview mit Oprah Winfrey.
Hast du das geschaut?
Nein. Aber man konnte ja nicht umhin, mal ein paar Passagen daraus zu sehen. Ich glaube, das Problem ist the air and the spare, ne? Das sind so die klassischen Worte. Harry hat offensichtlich ein Problem damit, dass er nicht ganz so in dem Licht steht, in dem William steht, aber das ist in Monarchien halt nun mal so. Und ich glaube, das Hauptproblem ist Meghan, die irgendwie nicht gewusst hat, und es hat ihr offenbar wie bei Diana auch niemand so genau gesagt, dass in einen britischen Prinzen zu heiraten nicht eine Rolle spielen ist. Also ein Stück weit ist es natürlich
wobei
eine Rolle spielen.
Wobei im Gegensatz zu Diana hätte sie es wissen können,
sie hätte
weil es Diana gab.
Wir wollen ja nicht Meghan-Bashing machen, insofern, sie hätte es wissen können, aber niemand kann ins Herz dieser Monarchie gucken. Ne? Sie hat, glaube ich, geglaubt, als Schauspielerin kann sie diese Rolle spielen und sie wird dort der Star werden.
Es fällt einem schwer, eine gewisse Ernsthaftigkeit der Botschaft zu unterstellen, wenn man dann immer dieses kommerzielle Interesse denn hat. Und das ist so mein Punkt. Warum jetzt diese Netflix-Doku? Warum das und das?
Ja.
Macht es einfach, die haben genug Kohle und können...
Nein, sie haben nicht genug Kohle und das ist der Punkt. Der Punkt ist, dass sie wirklich nicht genug Kohle haben. Sie haben ein Leben gelebt, das der englische Steuerzahler finanziert hat und damit hätten sie bis an den Rest ihres Lebens, glaube ich, leben können. Indem sie sich aber da irgendwie hätten Konventionen unterwerfen müssen, denen sie sich nicht unterwerfen wollten, aus welchen Gründen auch immer, hat der englische Steuerzahler eben nicht mehr bezahlt. Und die Queen hat auch gesagt, also ohne Pflichten keine Ehre. Und nun müssen sie sehen, dass sie Geld verdienen. Und da haben sie, glaube ich, schlechte Berater, weil sie vermarkten jetzt nochmal ihr Royal Background, aber irgendwann ist das durch.
Ja.
Und dann sind sie ganz ohne da. Weil im Augenblick sind sie angewiesen auf Unterstützung von Charles, nehme ich an. Und sicherlich auch auf Geld, das sie verdienen können. Aber
sie hat doch auch als Schauspielerin relativ erfolgreich gearbeitet, dachte ich.
Ja, aber 30 Millionen, wenn du das Leben so eines Paares führst, das alleine im Jahr 3 Millionen für die Sicherheitskräfte durchbringt, sind natürlich auch nicht sehr viel Geld.
Ja.
Ja, also das ist alles sehr relativ. Natürlich, wenn du ein Filmstar bist, kannst du davon ein bisschen länger leben, aber ein Prinz von England und eine Prinzessin oder eine Herzogin, schwierig. Die haben nicht genug Geld.
Tja, man könnte sich überlegen, am Ende wohnt Fergie auch immer noch auf Windsor, auf dem Anwesen, was von der Königin zur Verfügung gestellt wird. Vielleicht kommt das ja alles wieder.
Vielleicht ist das auch alles gar nicht so wichtig. Und das ist der Teil der britischen Monarchie, den man so ein bisschen zur Seite schieben kann, um zu sehen, wie die zentralen Royals das Land in nationaler Identität einen, was es sehr, sehr nötig hat.
Und eine sehr beeindruckende Person, die ich ja immer, ist es die Princess Royal. Aber das ist tatsächlich, die finde ich...
Die ist eine ausgesprochen beeindruckende Person.
Genau, aber wir wollen jetzt hier keinen Monarchie-Talk, das wird traditionell unkonventionell Teil 2. Jürgen, 2022 neigt sich am Ende, 23, da sind auch für dich große Einschnitte geplant. Ja, du gehst
ja
in den Unruhestand.
Ich werde in den, ob so ein Unruhestand wird sich zeigen.
Aber du hast bestimmt schon was vor.
Definitiv, ich hab eigentlich nichts vor.
Also du hast vor, nichts vorzuhaben?
Ja, ich habe vor, das ZLS in gute Hände meiner Nachfolger zu geben, wer das immer auch wird. Und werde versuchen, da, wie man immer so sagt, ein gut bestelltes Feld zu hinterlassen. Das sicherlich die einen so und die anderen so sehen. Und dann werde ich in dem Moment, wo ich mich hier von der Uni verabschiede, nach so vielen Jahren, 76 habe ich hier angefangen, sehen, wo mich das hinführt und dann beschließen, was ich mache. Also was ich schon mal sagen kann, in Lehrauftrag würde ich dann doch weitermachen.
Ach so, also definitiv
Lehre. Also die Studierenden würden mich jetzt, glaube ich, nicht ganz verlieren.
Wann ist es soweit?
Das weiß ich noch nicht so genau. Eigentlich war der Vertrag relativ eng terminiert an meinen 68 werden. Aber möglicherweise muss ich und will ich aus verschiedenen Gründen noch ein bisschen länger werden, arbeiten.
Nebulös. Erste Jahreshälfte, zweite Jahreshälfte?
Erste Jahreshälfte. Also erste Jahreshälfte, nur der Termin der ersten Jahreshälfte ist noch nicht sicher.
Und ist das, was ist denn das für ein Gefühl? Also ich frage mich dann immer was, also ist das so Unsicherheit? Ist es ein gutes Gefühl? Ist es eher nicht so ein gutes Gefühl?
Unsicherheit ist es nicht. Wenn ich es mir raussuchen könnte, ohne jemanden zu beschädigen und ohne junge Leute von Jobs fernzuhalten, würde ich gerne bleiben. Weil mir der Job Spaß macht und weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich es mental oder körperlich nicht mehr schaffe. Es ist aber nun mal so, dass an bestimmten Punkten Schluss ist, weil sonst sollte man dann wirklich Erbmonarchien auch für untere Ämter wieder einführen. Und das hat auch sein Gutes, weil mit mir auch immer eine Tradition, eine Art und Weise, die natürlich älter ist, als junge Leute das machen würden, da ist, die ich auch weiterführen würde. Also aus meiner Perspektive würde ich gerne bleiben, aber ich sehe die andere Perspektive, wo ich kenne jetzt niemanden, der je zu mir gesagt hätte, es wird Zeit, dass du gehst, aber es wird sie geben. Es ist gut, dass man an irgendeinen Punkt gehen muss. Und da darf ich vielleicht noch ein kurzes Erlebnis erzählen, was ich 1985 in Moskau hatte. Ich stand im Seminargebäude der Lomonossow-Universität und plötzlich fuhren, 5, 6, 7, 8 Krankenwagen vor mit Sirene und allem. Und ich sagte zu meiner Kollegin, was ist denn hier los? Haben Sie ein Bombenattentat oder was? Und ich sagte, nein, wir haben eine Fakultätsratssitzung und die fahren die Professoren hierher, weil sie über Dissertationen abstimmen müssen. In Russland gab es, oder in der Sowjetunion damals, gab es nicht diese Verpflichtung, in Ruhestand zu gehen. Und die finanziellen Situationen waren halt so, als Rentner warst du deutlich schlechter gestellt. Also haben die ihre Professuren behalten mit dem Resultat. Und das möchte man nun wirklich nicht.
Das verstehe ich, aber wie du auch schon schön sagst, du bist ja weit entfernt davon, Gott sei Dank. Und trotzdem fällt ist natürlich schwer zu sagen, der macht der Jürgen gar nichts mehr. Hast du irgendwelche Hobbys oder so, die du dann intensiver, also Backen haben wir schon, aber vielleicht wird es dann das eigene Kochbuch oder was weiß ich, aber irgendwie so ganz deine Zeit zu Hause verbringen, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Na, ich bin Literaturwissenschaftler und eigentlich wäre Lesen mein Hobby, das habe ich mir aber in den letzten Jahren abgewöhnt und ich denke, dass ich das vielleicht wieder entdecke.
Und dann ein Buch schreibst über Shakespeare.
Ich glaube nicht, dass ich ein Buch schreibe. Aber nee, Ulrich, da hätte ich ja viel Zeit gehabt während meines Jobs. Aber Garten und Lesen. Das ist, glaube ich, so die Zukunft, die ich sehe.
Du hast einen Hausgarten oder einen Kleingarten? Richtig?
Schrebergarten. Meine Mutter hat einen, den ich pflege.
Noch eine Sache, über die wir hier ganz lange reden können, weil ich natürlich auch einen Schrebergarten habe, diverse Hochbeete. Echt? Und sonstiges.
Ja, müssen wir mal aus dieses Podcast.
Außerhalb des Podcasts, genau. Und damit komme ich auch jetzt schon langsam in Richtung Jahreszusammenfassung. Folge 24 von Traditionell Unkonventionell macht uns unglaublich stolz, weil wir dieses kleine Projekt ja während des Corona-Lockdowns angefangen haben. Und ich wollte ja schon immer eine eigene Sendung haben, ganz klar. Und dann unsere Kollegin Caro sagte sozusagen, ja, wir machen keinen Podcast. Dann war Caro im Urlaub und wir haben einen Podcast gemacht. Und dass wir diese Folge jetzt neben unserem eigentlichen Alltagsgeschäft, weil, liebe Zuhörerinnen, liebe ZuschauerInnen, wir machen ja mehr als hier nur Gespräche mit netten Gästen zu führen. Wir versuchen, die Universität im Kleinen ein bisschen besser zu machen. Dass wir das geschafft haben in diesem Jahr, das macht uns sehr stolz. Wir haben sogar einen Live-Podcast auf dem Augustusplatz im Rahmen von 30 Jahren CSD aufgezeichnet. Kann man jetzt bei YouTube zum Beispiel und bei Spotify nochmal anhören. Und das ist echt der Hammer. Eine Sache, die gefällt uns richtig gut, nämlich, dass wir unsere Abonnentenzahlen auf YouTube verdoppelt haben. Was uns allerdings auch aufgefallen ist, dass die meisten unserer ZuschauerInnen, nämlich über 90%, uns noch nicht abonniert haben. Und das kann ich jetzt sozusagen einfach nur gerne mal zurückgeben. Liebe ZuschauerInnen, liebe ZuhörerInnen, zuhören ist ganz toll, wenn ihr das regelmäßig macht, aber gebt uns doch einfach so den Daumen nach oben bei YouTube, dass ihr sagt, es gefällt euch und ihr abonniert uns. Und gerne auch bei Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer abonnieren, 5 Sterne geben und sonstiges. Denn nur so schaffen wir es auch im nächsten Jahr wieder, viele tolle Folgen für euch zu produzieren. Ich kann euch verraten, es sind schon wieder viele spannende Gäste fürs nächste Jahr dabei, von Mirnafunk über Robin Solf, über ein PolitikerInnen-Special. All das haben wir für euch fürs nächste Jahr vorbereitet. Jetzt sage ich erstmal danke, lieber Jürgen, dass du unsere Weihnachtsfolge hier im dekorativen Ambiente mit Vulven- und Penisdekoration, einem Einblick in deine spannende Biografie und viele, viele andere Dinge bereichert hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, muss man sagen. Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast.
Unkonventionell. Der Diversity-Podcast.